Wir haben in der letzten Predigt zur Offenbarung 20 gesehen, dass der Teufel alle Völker gegen die Gemeinde Jesu vereinte, um sie zu vernichten. Das war schon immer sein Ziel. Aber mit dem Sieg Jesu auf Golgatha wurden dem Teufel Ketten angelegt, die ihn daran hinderten, genau dieses Ziel zu verwirklichen. Erst wenn die von Gott festgelegte Zeit um ist und das Evangelium alle Erwählten erreicht hat, wird Satan von der Kette für eine kurze Zeit losgelassen, um dann alle Gottlosen hinter sich zu vereinen, mit dem Ziel, die Gemeinde zu vernichten. Es wird eine harte Zeit der Prüfung für die Gemeinde sein, aber bevor der Satan mit seinen Gefolgen zum vernichtenden Schlag ausholt, wird Jesus wiederkommen und ihn mit seinem mächtigen Wort, es steht geschrieben, mit einem Schwert, das aus seinem Mund kommt, niederstrecken und in den Feuersee werfen. Wir haben davor gesehen, Babylon, die mächtige Hure, die alle Könige und Erdenbewohner mit den Lüsten dieser Welt verführte, ist bereits gefallen. Der Zauber dieser Welt ist wortwörtlich in Rauch aufgegangen. Und danach wurde das Tier, der falsche Prophet, die Mächte dieser Erde ebenfalls besiegt und entmachtet vom König aller Könige, Jesus Christus. Jetzt verbleiben noch die Menschen, die sich weigerten, Jesus als dem König der Könige anzuerkennen. Sie verharrten im Unglauben und unterwarfen sich dem Tier und dem Satan. Und in dem Predigttext heute wird uns vor Augen geführt, was diesen Menschen erwartet und inwiefern wir von dem Gericht Gottes betroffen sind. Und auch wenn wir in der Offenbarung ja eine Vision haben und diese Vision gewisse Abfolgen hat, Babylon, das Tier, der Satan und dann die Gottlosen, können wir aus den Beschreibungen Jesu in den Evangelien und auch in den neutestamentlichen Briefen erkennen, dass das Gericht über den Satan und alles gottlose Wesen bei der Wiederkunft Jesu stattfindet. Zeitgleich werden alle Kinder Gottes mit Christus vereint. Also das ist das, wo wir von diesem doppelten Ausgang reden. Also Jesus kommt wieder und es passieren dann zwei Dinge im Groben. Das Böse wird gerichtet und diejenigen, die zu Christus gehören, werden mit ihm vereint. Und die Offenbarung benutzt jetzt Bilder, um das im Einzelnen zu beleuchten. Mal ist der Fokus auf die Gemeinde gerichtet, mal ist der Fokus auf den Teufel gerichtet, mal auf die Erdenbewohner. Ja, und heute werden wir uns mit diesem Bild des Gerichts beschäftigen, vor dem alle, große und kleine, einmal treten müssen. Zuvor schauen wir uns nochmal zwei Stellen an, die genau das bestätigen, was ich gesagt habe, dass das Ganze bei der Wiederkunft Jesu geschehen wird. Einmal in Matthäus 24, die Verse 29 bis 31. Und die zweite Stelle kommt gleich in dem Kapitel danach. Es ist die Endzeitrede Jesu. Und da sagt er Folgendes. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage, erinnern wir uns an das, was ich vorhin sagte, der Teufel wird losgelassen, er wütet noch einmal, versucht die Gemeinde zu vernichten, aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Erde bis zu dem anderen Ende. Sehen wir auf der einen Seite die Stämme, die Feinde Gottes, die wehklagen, die erschrecken und ihn doch jetzt anbeten müssen, obwohl sie sich vorher gewehrt haben. Und auf der anderen die Seinen, die Jesus hier sammelt von allen Enden der Erde. Matthäus 25, Vers 31 bis 34, da heißt es: Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Wie herrlich, wenn wir zu diesen Schafen gehören. Lasst uns den Text lesen, der heute uns jetzt vor das Gericht führt in der Vision, in Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Offenbarung 20, Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihnen waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Vers 11 beginnt mit dem wieder: Ich sah. Dieses Wort ist uns schon oft in Offenbarung begegnet. Wir werden nochmal daran erinnert, dass sich Johannes hier in einer Vision befindet. Bildlich soll uns das übernatürlich herrliche Handeln Gottes vor Augen gestellt werden. Und als nächstes folgt, was sieht er? Er sieht einen großen weißen Thron. Dieses Bild vom Thron Gottes wurde uns schon in Kapitel 4 der Offenbarung ausführlich beschrieben. Und in der Antike veranschaulichte die Größe des Thrones die Macht des Regierenden. Oft waren viele Stufen zu erklimmen, bis man an die Füße dieses Mächtigen kam. Und deshalb wird auch in Kapitel 4 die Herrlichkeit und Macht unseres Herrn ausführlich uns vor Augen gestellt. Sein Anblick ist überaus herrlich, aber auch zugleich furchterregend. Und in dem Kapitel 4 in Offenbarung werden in Vers 9 bis 11 auch die Gründe genannt oder der Grund genannt, warum dieser Anblick auf der einen Seite so herrlich, auf der anderen Seite so furchtgebietend ist. Da heißt es, Kapitel 4, Vers 9 bis 11: Und so oft sie dem Ehre erwiesen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an, ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Warum ist dieses Bild so herrlich und gleichzeitig furchtgebietend? Weil wir es hier mit jemandem zu tun haben, der alles das, was wir sind, was wir sehen, das, was war und das, was ist, geschaffen hat. Es ist nicht irgendein König, nicht irgendein Herrscher. Es ist der Herr über alles. Ja, jetzt haben wir diesen großen weißen Thron. Die Frage stellt sich uns natürlich: Wer sitzt dort? Wir haben hier schon einen Hinweis bekommen. Es ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Aber wer genau ist es jetzt, der richtet? Ist es Gott der Vater oder ist es Jesus der Menschensohn? Wer wird einst alle Menschen richten? Von wem hängt das Schicksal alles Bestehenden ab, sowohl der Menschen als auch der ganzen Schöpfung? Von wem hängt es ab, wie das Ganze weitergehen wird, wo wir landen werden? In Offenbarung 4 heißt es, auf dem Thron saß einer. Es wird kein Name dort genannt, sondern es saß einer. Und auch im Kapitel 20 wird einfach nur gesagt, und den, der darauf saß. In gewisser Weise etwas geheimnisvoll. Wenn wir Kapitel 5 in der Offenbarung aber lesen, wird es noch ein bisschen spannender. Es geht nämlich dort um diese Vision, wo derjenige, der auf dem Thron sitzt, ein Buch hat, ein versiegeltes Buch. Und er stellt die Frage, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Hier ist offensichtlich, dass es der Vater ist, Gott der Vater, der diese Frage stellt. Und dann ist erstmal betretenes Schweigen, denn auch im Himmel ist keiner würdig, das Buch zu öffnen, bis auf einen, der als Lamm bezeichnet wird. Und die Formulierung ist ja sehr interessant. Es heißt dann im Vers 6, Kapitel 5, Vers 6, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Wo ist das Lamm? Inmitten des Thrones. Und wenn wir jetzt noch weiter zurückschlagen, in Offenbarung 22, Vers 3, da heißt es, und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und eine letzte Stelle, die in der Apostelgeschichte hier geschrieben ist, in Apostelgeschichte 5, 30 bis 31, die bringt es auf den Punkt. Und zwar ist es die Rede des Paulus dort in Athen. Und da sagt er, Apostelgeschichte 5, 30 bis 31, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Wer ist dieser Mann, der aus den Toten auferweckt wurde? Jesus. Was steht hier genau? Dass Gott, der Vater, diesem Sohn das Gericht übergibt. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters, wie er selbst vor Pilatus bezeugt hat. Er hat gesagt, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn zur Rechten des Vaters sitzen. Das bedeutet, er ist die ausführende Hand des Vaters. Zur Rechten des Vaters heißt ausführende Hand des Vaters. Er und der Vater sind eins in allen Dingen. Gott, der Vater, ist Geist. Wir werden auch ihn einst sehen, wie er ist, durch Jesus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also können wir hier erstmal festhalten, Gott, der Vater, teilt sich diesen Thron mit seinem Sohn, oder besser gesagt, sie sind eins, weil es wird von dem einen gesprochen, der auf dem Thron sitzt. Aber Jesus ist der Handelnde. Er ist die Rechte des Vaters. Dieser Gott sitzt nun auf diesem weißen Gerichtsthron. Dieses Wort, dass der Thron weiß ist, der wird hier in unserem Text nochmal hinzugefügt. Kapitel 4 haben wir das nicht gefunden. Da wird mehr derjenige beschrieben, der auf dem Thron sitzt. Wofür steht das Weiße in der Offenbarung? Wir finden es bei den weißen Gewändern der Überwinder. Dann wird weiter ausgeführt, diese weißen Gewänder der Überwinder beschreiben die gerechten Taten der Überwinder. Also das Weiße steht für Gerechtigkeit. Das heißt, wir stehen hier vor einem Thron, auf dem jemand sitzt, der 100% gerecht ist in seinem Urteilsspruch. Gott, dieser Richter, hat kein Ansehen der Person. Er ist absolut unbestechlich, unbeeinflussbar. Ich denke, wir erleben es hier auf dieser Erde häufig, dass wir Gerichtsbeschlüsse nicht nachvollziehen können, weil jeder Mensch beeinflussbar ist. Kein Mensch ist 100% gerecht und kann somit auch nicht 100% gerecht richten. Aber dieser Gott, das müssen wir festhalten, er wird einzeln Urteilsspruch über einen jeden einzelnen Fällen, der 100% gerecht ist. Und daher lesen wir ja weiter in unserem Text, in Vers 11, dass bei seinem Anblick der Himmel und die Erde floh. Wenn wir nochmal uns erinnern an Kapitel 6, Vers 14, da wird es ähnlich ausgedrückt, das wurde heute schon gelesen. Ich wiederhole es nochmal, 6,14. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt. Was beschreibt dieses Bild? Die von der Sünde verdorbenen, unsichtbare und sichtbare Welt. Himmel, Erde, die unsichtbare, die sichtbare Welt. Diese ganze Schöpfung Gottes, die einst, wo Gott sie geschaffen hatte, sehr gut war, aber seit dem Sündenfall unter dem Fluch steht, schreckt vor diesem gerechten, heiligen Gott zurück. Wir wissen, dass durch die Sünde alles unter dem Fluch steht. Und nun steht diese verfluchte Schöpfung oder durch die Sünde verschmutzte Schöpfung, durch Ungerechtigkeit gesättigte Schöpfung vor diesem gerechten Gott. Und sie weicht vor Furcht zurück. Dann heißt es weiter, es gibt keinen Ort, wo sie sich vor diesem Richter verstecken kann. Wie schrecklich ist es, als Ungerechter in Gottes Gegenwart zu treten. Und wir finden das auch nochmal bestätigt, wenn wir nochmal Kapitel 6, 15 bis 17, da wird es uns nochmal vor Augen geführt, wie das ist, als Ungerechter, als nicht Gerechtfertigter vor diesem Gott zu erscheinen. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen, man könnte sagen, diejenigen, die sich vor niemanden und nichts fürchten, aber auch jeder Sklave und Freie, verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen, zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer mag bestehen? In Vers 12, in unserem Text, Offenbarung 20, sieht Johannes nun die Toten vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Kleine und große. Der Begriff die Toten hat hier meines Erachtens eine doppelte Bedeutung. Zum einen werden hier geistlich Tote angesprochen, also diejenigen, die nicht das neue Leben von Gott haben, und genauso eben diejenigen, die im Unglauben gestorben sind. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es weltbekannte Persönlichkeiten waren, Menschen, die bejubelt wurden, die beneidet wurden, die viel zu sagen hatten, oder ob es unscheinbare Bürger waren. Kleine und große, alle werden vor Gott erscheinen. Der gerechte, unbestechliche Schöpfer des Himmels und der Erde konfrontiert nun jeden Menschen mit dem, was er in seinem Leben gedacht, gesagt und getan hat. Sei es öffentlich oder im Verborgenen geschehen. Jede Sekunde deines Lebens ist aufgezeichnet von deiner Kindheit an bis zu deinem letzten Atemzug. Das besagen hier die Bücher. Eines jeden Menschenleben von seiner Geburt an bis zu seinem letzten Atemzug. Alle Taten, alle Gedanken, alle Beweggründe, alles ist aufgezeichnet. Und so bringt es der weise Salomo in Prediger 12, 13 bis 14 folgendermaßen auf den Punkt. Lasst uns das Endergebnis des Ganzen hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das kommt jedem Menschen zu. Denn Gott wird in dem Gericht, das er über alles Verborgene ergeht, das Urteil über alles Tun sprechen, es sei gut oder böse gewesen. Bei der Wiederkunft Jesu wird jeder ihn sehen und im gleichen Augenblick wird dein ganzes Leben offengelegt. Wir müssen das hier nicht so verstehen, dass wirklich dann einmal alle einzeln vor Gott treten müssen und dann wird wirklich das ganze Leben so Punkt für Punkt auch vorgelesen und dann wird darüber debattiert, ja, ob es gut war oder nicht gut war. Bei den Menschen, die gelebt haben, jetzt leben und noch leben werden, würde das schon eine halbe Ewigkeit wahrscheinlich brauchen, bis dann alle durch wären. Das ist nicht nötig. In dem Moment, wo Jesus wiederkommt, dieser heilige, gerechte Richter, in dem Moment wird dir dein ganzes Leben und deine ganzen ungerechten Taten so vor Augen stehen. Sie werden dir eröffnet werden. Aber da ist noch ein Buch. Es steht geschrieben, da ist noch ein anderes Buch. Also es ist andersartig. Und in diesem Buch stehen nicht die Taten. In diesem Buch sind nicht deine Gedanken und deine Fehltritte aufgezeichnet, sondern in diesem Buch stehen Namen. Und es wird als das Buch des Lebens bezeichnet. Aber was es mit diesem Buch jetzt auf sich hat, in welcher Beziehung es zu den Büchern mit den Werken steht, das wird jetzt erst einmal in diesem Vers 12 noch nicht weiter ausgeführt. Und das ist so eine Besonderheit, die wir in der Offenbarung haben, dass Johannes das oft spannend macht. Er geht bis zu einem Punkt und dann schiebt er was dazwischen und lässt die Spannung erstmal bestehen. Ja, was ist das jetzt? Was ist das jetzt für ein Buch? Und was hat das jetzt mit den anderen Büchern zu tun? Also lassen wir es erstmal stehen und gehen zu Vers 13. In Vers 13 wird das Meer, der Tod und der Hades erwähnt. Der Tod und der Hades und das Meer geben die Toten heraus. Man kann es ja auch anders beschreiben, sie müssen die Toten herausgeben, weil der Schöpfer Himmels und der Erde es befiehlt. In der Offenbarung wird das Meer als ein Ort bezeichnet, in dem Chaos wohnt oder auch der Ort, aus dem das Böse kommt. Wir sehen zum Beispiel in Kapitel 13 in der Offenbarung, dass das Tier aus dem Meer heraufsteigt. Also das Bild vom Meer hat nicht das, was wir heute oft damit verbinden, Urlaub und ja. Wir müssen das uns vorstellen, damals zu der Zeit war das Meer eine Bedrohung. Und deshalb nimmt die Offenbarung dieses Bild als ein Ort der Bedrohung, als ein Ort des Chaos, des Bösen. Und dieser Ort gibt oder muss die Toten hergeben. Und dann ist vom Tod die Rede. Auch der Tod muss die Toten hergeben. Der Tod ist die Folge des Sündenfalls. Erinnern wir uns daran, dass Gott einmal zu Adam und Eva sagte, wenn ihr von diesem Baum essen werdet, müsst ihr sterben. Der Tod ist die Folge des Sündenfalls und beschreibt sowohl die Trennung von Leib und Seele, wenn wir sterben, als auch häufig die Person Satan. Der Tod muss auch die Toten hergeben. Und der Hades, was ist der Hades? Vor allen Dingen im Neuen Testament wird der Hades als der Ort beschrieben, in dem die Seelen aufbewahrt werden, die im ungeretteten Zustand sterben. Also die ungeretteten Verstorbenen befinden sich im Hades. Erinnert ihr euch vielleicht an an die Geschichte, die Jesus erzählte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus? Der reiche Mann, der die ganze Zeit auf dieser Erde im Prunk lebte und diesen armen Mann dort nicht beachtete, und wo er stirbt, kommt er in diesen Hades. Er hat ohne Gott gelebt, er ist ohne Gott gestorben und er landet an diesem Ort der Qual. Der Hades ist ein Ort der Qual. Es ist aber noch nicht der Feuersee, ist noch nicht Endstation. Und von daher heißt es eben, diese Orte müssen die Toten herausgeben. Selbst diese Orte können die Toten, die Verstorbenen, nicht für sich behalten. Du denkst vielleicht, nach dem Tod ist alles aus, hast dich kräftig geirrt. Wir wissen, dass Menschen alles Mögliche versuchen, um nach ihrem Tod sich in ein Nichts quasi zu verwandeln. Man lässt sich bewusst verbrennen und die Asche irgendwo in einen Fluss streuen, damit wirklich ausgeschlossen ist, dass man wieder aufersteht. Es spielt keine Rolle. Deine Seele, wenn du ohne Gott stirbst, wird im Hades aufbewahrt und wird einmal vor Gott erscheinen, weil der Hades muss die Toten hergeben. Und auch die Formulierung Vers 13 sagt klar aus, es gibt keinen Ort, wo du dem Gericht Gottes entfliehen kannst. Und jetzt weiter in Vers 14, nachdem der Tod und der Hades die Toten herausgegeben haben, werden sie für immer beseitigt. Und das ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Und je nachdem, auf welcher Seite du stehst, freust du dich und jubelst du jetzt. Warum? Der Tod und der Hades, sie werden für immer beseitigt. Der Tod war ja der Folge des Sündenfalls. Gott hatte den Menschen geschaffen, damit dieser Mensch für immer mit Gott in Gemeinschaft ist. Der Tod und der Hades hat diese Gemeinschaft zerstört. Das ganze Elend, was wir durch Tod erleben, hier jetzt auf dieser Erde, schmerzliche Trennungen, brutale Morde und anderes, das wird dann beseitigt, weil Gott dann den Tod und den Hades an den Ort wirft, wo vorher schon der Teufel hineingeworfen wurde. Der Tod und der Hades, die kommen dorthin, wo der Verursacher des Todes und des Hades schon ist, der Feuersee. Letztes Mal wurde schon etwas über den Feuersee gesagt. Vielleicht hier noch ein Punkt, dieses Bild. Feuer und See, irgendwie ist es ja ein Widerspruch, nicht wahr? Also ein See, das ist Wasser, Wasser löscht Feuer. Hier ist beschrieben, so wie man an einem See eintaucht und der See das Wasser einem komplett so umgibt, so wird dieses Feuer einem auch so komplett umgeben. Aber es ist nicht einfach ein Feuer, das etwas verzehrt und dann eben Schluss damit ist. Wir kennen das, wenn wir ein Stück Holz in den Kamin werfen. Irgendwann ist es vorbei, irgendwann ist es verbrannt, dann ist es vorbei. Das ist hiermit nicht gemeint. Sondern das heißt, das Feuer steht in der Offenbarung für Gericht. Das Gericht Gottes wird dich komplett umgeben für alle Zeit. Vollumfänglich wirst du in aller Ewigkeit diesem Gericht Gottes verfallen sein. Und was das konkret bedeutet, ich möchte dazu nicht weiter ausholen, nur einen Hinweis noch. Der Feuersee beschreibt einen Ort, wo Menschen sind, die absolut und endgültig von Gott getrennt sind. Nichts von den guten Eigenschaften Gottes wirst du dort finden. Dort ist nur Bosheit pur in allen Facetten. Vers 15. Was wird jetzt mit den Menschen, die vor dem Thron Gottes stehen? Was ist mit ihnen? Wie wird ihr Urteil ausgehen? Wird es für den einen oder anderen vielleicht reichen, wenn die guten Werke gegen die bösen aufgewogen werden? Steht ja geschrieben. Wir werden gerichtet werden nach den Werken, seien es gute oder böse. Die Frage stellt sich doch, nicht wahr? Wenn auf der einen Seite der Waage die guten Werke, auf der anderen Seite die schlechten Werke, die Sünden seien. Naja, bei Nero oder bei Hitler, glaube ich, ist es klar, ne, wie die Waage ausgeht, aber bei der hilfsbereiten Nachbarin reicht es vielleicht doch. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal bei diesem Gedanken ertappt. Dazu müssen wir uns einige Stellen durchlesen und das ist mir jetzt wichtig, dass wir das ergründen. Wir fangen an in Jakobus 2, die Verse 10 bis 11. Jakobus 2, Verse 10 bis 11. Und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Denn derselbe, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst keinen Mord begehen. Bei jedem einzelnen Verstoß gegen ein Gebot verstößt du also gegen das Gesetz als Ganzes. Du kannst einen Mord nicht damit aufwiegen, dass du keinen Ehebruch begehst. Klare Antwort? Ich denke ja. Deshalb zitiert Paulus die Schrift in Römer 3, 23, und Römer 3 wird uns jetzt noch etwas beschäftigen. Römer 3, 23, da heißt es, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Kommen wir jetzt zu der Frage zurück, was es mit dem Buch des Lebens auf sich hat und in welcher Beziehung es zu den Werkebüchern steht. In Offenbarung 21 wird uns das himmlische Jerusalem beschrieben und da heißt es in Vers 27, und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Und jetzt in unserem Text, in Kapitel 20, da heißt es, und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also wovon hängt es jetzt ab, ob du jetzt in den Himmel kommst oder nicht, um das mal ganz einfach auszudrücken? Es hängt davon ab, ob dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Uns wird aber hier gesagt, diejenigen, die das Unreine getan haben, mit anderen Worten, die nicht gerecht sind, sie kommen dort nicht hinein. Wer steht in dem Buch des Lebens? Diese Frage stellt sich uns. Fassen wir zunächst erstmal zusammen. Es gibt außer Jesus keinen Menschen, der ohne Schuld vor Gott stehen kann. Denn wer in einem Punkt der Gebote Gottes versagt, hat das ganze Gesetz Gottes gebrochen und ist schuldig vor ihm. Es gibt also nur eine Lösung, um der Hölle zu entfliehen. Du musst im Buch des Lebens eingeschrieben sein. Im Buch des Lebens können aber nur Gerechte eingetragen sein. Und wie kann ein Mensch gerecht vor Gott werden? Wenn du heute über das Gericht nachdenkst, dann musst du eines wissen. Es kommen dort nur Gerechte hinein. Und die Frage, die du dir stellen musst, stehe ich vor Gott als gerechtfertigt da? Ja oder nein? Und da kommen wir wieder zurück zu unserem Kapitel 3 im Römerbrief. Und wir finden dort eine ausführliche Erklärung, wie du gerecht werden kannst vor Gott. Wie du vor Gott bestehen kannst. Wie du dich eben nicht fürchten musst vor diesem Gericht. Und das heißt von Vers 21 bis 26, doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Ich halte hier nochmal inne. Wir haben hier die Lösung. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen denen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, groß oder klein ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Auch hier halte ich inne. Es ist nicht sein freies Geschenk, weil er einfach irgendwann mal gut drauf war. Dann wäre es kein gerechter Gott. Sondern aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Oh, ein Wort, das heute auch sehr umstritten ist. Der Sühnetod Jesu, das Sühneopfer. Aber das ist der einzige Weg. Es ist die einzige Lösung. Dadurch, dass Jesus sich selbst als Opfer gegeben hat und für unsere Schuld gestorben ist, ist er als Sühneopfer vor Gott gebracht worden. Und weiter lesen wir, durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangene Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Er hat die Verfehlungen nicht ungestraft gelassen, sondern er hat sie an seinem Sohn ausgeführt. und es beweist seine Gerechtigkeit. Weiter in Vers 26, wenn er Nachsicht übte, geschah dies im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Merkt ihr das? Er spricht den gerecht. Er erklärt den für gerecht, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Wenn du vor Gott ehrlich bekennst, dass du ein Sünder bist, der das gerechte Höllenurteil verdient hat, und wenn du darauf vertraust, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, dann hast du die Zusage Gottes, dass dein Name nicht aus dem Buch des Lebens gestrichen wird. Dass dein Name im Buch des Lebens verzeichnet ist. Jesus selbst bezeugt dies in Johannes 3, Vers 16 bis 18. Viele kennen den Vers 16 auswendig. Und der gibt uns eine so klare Antwort. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Zu seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Also, wer kann vor Gott bestehen? Nur derjenige, der diesen Worten glaubt. Wenn du glaubst, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist und dein Schuldschein ans Kreuz genagelt hast, wie es in Kolosser 2 heißt, und du diesem vertraust, dann wirst du nicht vor diesem Gericht erscheinen müssen, das dich zum Tode verurteilt, zu diesem zweiten ewigen Tod. Dann brauchst du dich nicht fürchten, dass du in den Feuersee geworfen wirst. Ja, dein Leben wird auch beurteilt werden. Die Bibel sagt das an vielen Stellen. Wir werden für jedes unnütze Wort Rechenschaft abgeben. Aber wir werden nicht vor diesem Gericht erscheinen, wo alle Toten, also Ungerechtfertigten, ihr gerechtes Urteil empfangen, weil dieses Urteil schon über Jesus gesprochen wurde. Preise Gott, wenn du diese Gewissheit hast, dass dein Name im Buch des Lebens eingetragen ist. Und uns wird bezeugt, dass diejenigen, die gerettet sind, schon vor Grundlegung der Welt in dieses Buch eingetragen worden sind. Wisst ihr, was das heißt? Gott hat sich nicht uns erst dann ausgesucht, wo er uns eine Zeit lang beobachtet hat. Auch den mag ich. Der ist mir sympathisch. Den schreiben wir mal ins Buch des Lebens. Und der nervt mich. Also so sind wir Menschen, ja. Gott hat sich für uns entschieden, bevor wir geboren wurden. Und das wird uns vielleicht sehr oft zum Trost sein, wenn wir merken, wie unvollkommen wir sind. Gott hat sich für dich entschieden. Dass du glauben darfst, ist ein Geschenk von ihm. Und dann danke Gott dafür. Und wenn du bis jetzt gedacht hast, dass es irgendeinen Weg gibt um dieses Gericht herum, dann lass dich heute warnen. Es gibt diesen Weg nicht. Du wirst vor Gott erscheinen. Und jetzt ist noch die Gnadenzeit, dass du Gott deine Hand reichst und zugibst, dass du ein Sünder bist und zugibst, dass er der König der Könige ist. Der Befehl Gottes heißt, tue Buße. Wenn du dem nicht gehorchst, wirst du ein gerechtes Urteil empfangen. Möge Gott wirklich einem jeden von uns diese Worte zum Segen werden lassen. Sei es, dass es uns zum Lob anregt, dass wir befreit worden sind vor diesem Gericht. Oder dass du deine Knie jetzt vor Gott beugst und ihn als deinen Herrn anerkennst. Amen.